Willkommen bei Starke Energie, starkes Leben. Dein Podcast für mehr innere Stärke und Lebensqualität. Ich bin Rico Brunner und zeige dir im Gespräch mit Tiziana und anderen Gästen, wie verletzte oder funktionierende Energiefelder dein Leben beeinflussen. Freu dich auf spannende Einblicke und echte Fallbeispiele, denn starke Energien bedeuten ein starkes Leben. Hallo, ich grüße euch und willkommen zurück zum Podcast Starke Energie, starkes Leben. Es ist schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Natürlich heute wieder an meiner Seite Tiziana. Hallo Tiziana.
Hallo an alle. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Und heute tauchen wir noch tiefer in das Thema Resilienz ein. Und zwar ganz praktisch. Wie kann ich meine Resilienz im Alltag stärken? In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie wichtig innere Widerstandsfähigkeit ist, um das Leben kraftvoller und stabiler zu leben. Gerade wenn uns das Leben herausfordert, sei es durch Krisen oder Schicksalsschläge, brauchen wir diese innere Stärke, um wieder aufzustehen und weiterzugehen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, dass Resilienz ein ganz natürlicher und oft sogar unbewusster Prozess ist. Sie entsteht, wenn wir am Leben teilnehmen und uns den Herausforderungen des Alltags stellen. Doch es gibt auch immer wieder Zeiten im Leben, in denen wir uns so erschöpft und kraftlos fühlen, dass es fast unmöglich scheint, überhaupt weiterzumachen, geschweige denn sich dem Leben aktiv zu stellen. Und für solche Fälle könnte es helfen, wenn man selber aktiv wird und die eigene Resilienz trainiert. Deshalb meine erste Frage an dich, Rico. Welche Wege gibt es, um Resilienz konkret aufzubauen?
Ich bin nicht so ein Fan von so künstlichen Übungen. Ich bin eher ein Fan, dass man Übungen macht, die wie im Leben stattfinden. Und ich glaube, wenn man Resilienz üben will, dann hat Resilienz spannenderweise auch viel mit Disziplin zu tun. Nicht mit sinnloser Disziplin, die blind ist, sondern mit Disziplin fürs eigene Leben, wo man beginnt, die Dinge zu machen, die man machen muss. Und das kann sein, dass man als erstes am Morgen sein eigenes Bett macht, um die Nacht abzuschließen, dass man dann sich wäscht, bereit macht, um den Tag zu beginnen und so eigentlich gut ausgeschlafen, frisch gewaschen, mit sauberen Kleidern dann in den Tag hinein startet. Auch das kann eine Übung für Resilienz sein, sich vorzubereiten. Und ich glaube, wir können das Wort Resilienz auch ersetzen, indem, dass ich sage, ich muss den Alltag meistern können. Und wenn ich den Alltag meistern kann, dann kann ich mich den nächsten Herausforderungen stellen und trainiere dann die Resilienz, indem ich mein eigenes Leben lebe, mein eigenes Leben verbessere und dadurch dann auch glücklicher werde und stärker werde. Und das kann ich machen, unabhängig in welchem Zustand das ich bin. Wenn ich geschwächt bin, dann nehme ich einfach die einfachen Aufgaben. Und wenn ich gestärkt bin, dann kann ich mich den größeren Aufgaben und Herausforderungen widmen.
Das bedeutet, unabhängig, wie stark ich gerade bin oder wie stark meine Resilienz ist, irgendwie Frieden damit zu machen, dass es eine längere Zeit unangenehm wird. Also, dass man sich Aufgaben stellt, die man an sich intuitiv oder an sich eigentlich nicht machen möchte, man aber weiß, dass es einem gut tut.
Genau, da könnte man sagen, eine Form, die Resilienz aufzubauen als Nebeneffekt ist, dass man aus der Komfortzone rausgeht und beginnt, Dinge zu machen, die einem vielleicht nicht so Spaß machen, aber die man machen muss. Das könnte sein, dass jemand sagt, ja, eigentlich muss ich Englisch lernen, aber ich lerne nicht gerne. Dann kann man auch resilient werden, indem dass man sich diszipliniert und jeden Tag 10 Minuten oder 15 Minuten Englisch lernt. Auch das ist eine Form von Resilienz. Ich glaube, es gibt nicht die Resilienz, wo man etwas machen kann, damit man überall stark ist, sondern es geht darum, da wo man Schwächen hat, stärker zu werden. Und so arbeitet man an sich selber, ohne dass man an sich selber arbeitet, weil die Arbeit an sich selber eigentlich eine reine Weiterentwicklung ist, wo man schaut, dass man das, was man nicht kann, besser macht und so eigentlich dann sich eine Stärke aufbaut.
Du meintest, im Energiefeld und auch im Leben gibt es verschiedene Bereiche. Also es kann Bereiche geben, da sind wir besonders resilient und andere Bereiche, da sind wir nicht so resilient. Was ist ein Zeichen, wo bin ich gerade resilient und wo nicht? Ist diese Erschöpfung ein Anzeichen dafür oder hast du andere Beispiele? um herauszufinden, in welchem Bereich ich ein bisschen mehr trainieren könnte?
Also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, in der Regel ist man da, wo man etwas gerne macht, wo man etwas gut kann, da ist man sicher am resilientesten. Am wenigsten resilient ist man bei den Dingen, die man nicht gerne macht, die man vermeidet, wo man ausweicht und wo man überfordert ist. Und jetzt geht es eigentlich darum, die Stärken zu entwickeln, aber die Schwächen nicht ganz zu vernachlässigen, sondern diese wie mitzunehmen und dadurch stärker zu werden. Das ist so, dass man bei sich selber beobachten kann, da wo ich gut bin, da bin ich auch resilient, da wo ich stark bin, da bin ich resilient, da wo ich schwach bin, da bin ich logischerweise nicht so resilient, weil ich nicht damit umgehen kann. Und darum gibt es auch Leute, die zum Beispiel beruflich extremst belastbar sind, die können 80 Stunden oder 60, 70 Stunden pro Woche arbeiten, null Problem. Wenn dann aber im Privaten etwas passiert, sind sie überfordert und verzweifelt, weil sie da keine Resilienz haben. Also man kann in einigen Bereichen sehr überdurchschnittlich stark sein und resilient sein und in anderen Bereichen sehr schwach.
Alles kann, aber nichts muss. Also kann es auch sein, dass jemand in allen Bereichen nicht resilient ist und jemand in allen Bereichen sehr resilient?
Also es gibt niemanden, der in keinem Bereich resilient ist. Es kann sein, dass man in Bereichen resilient ist, wo man gar nie herausfindet, weil man das nicht macht. Das kann zum Beispiel jemand sein, der im Mannschaftssport extrem resilient ist, aber weil er keine Lust auf Sport hat, wird er nie herausfinden, dass er in dem Bereich resilient ist. Also wir haben ganz viele Bereiche, wo wir Resilienz aufweisen, wo wir gar nicht wissen, weil wir diese Bereiche in unserem Leben nicht aktiv leben. Und darum gibt es niemanden, der keine Resilienz hat, und es gibt aber auch niemanden, der überall eine Resilienz hat, denn das würde eigentlich heißen, dass man überall fertig entwickelt ist, dass man überall seine Stärken absolut lebt, und das ist in dem Sinn unmöglich, weil man nicht überall die gleiche Aufmerksamkeit hingeben kann, um alles zu entwickeln. Das würde von der Zeit her würde das nicht funktionieren. Da reichen 24 Stunden nicht, um überall resilient werden zu können.
Das heißt, auch wenn jemand sich nicht resilient fühlt, es gibt sehr wahrscheinlich einen Bereich, wo man doch resilient ist. Und da ist der Key, da diese Stärke auch weiter aufzubauen und die Bereiche, die nicht so stark sind, ganz langsam mit kleinen Übungen zu trainieren.
Genau. Und am Schluss gewinnt die Kontinuität. Wenn ich dranbleibe, wenn ich mich entwickle, wenn ich mich den Herausforderungen stelle, auch wenn es nur kleine sind, wenn ich nicht mehr Kraft habe, dann werde ich in 3 Jahren stärker sein. Das ist, ich sage mal, einfache Mathematik, das ist eine logische Schlussfolgerung. Ich kenne niemanden, der versucht hat, resilienter zu werden, der das nicht erreicht hat. Es kommen nicht alle gleich weit. Die einen sind langsamer, die anderen sind schneller. Das sind die Unterschiede. Aber Bewegen und Fortschritte gibt es bei jedem Menschen.
Was passiert, wenn ich überambitioniert bin und meine Resilienz so stark trainieren möchte, dass ich mich überfordere?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich, das kommt von Mensch zu Menschen drauf an, aber wenn ich mich die ganze Zeit überfordere und überall stark sein will, dann laufe ich darauf hin, dass ich mich überlaste und dass ich mich dadurch auch erschöpfe, überfordere. Und dann kann man sagen, am Schluss ist man überall resilient, was ja nicht geht, symbolisch gesehen, dass man sagt, okay, jetzt bin ich überall resilient, aber das hat mich so erschöpft, dass ich eigentlich wieder schwach werde und die Resilienz nicht anwenden kann, weil ich erschöpft bin. Und das wäre wie jemand, der, keine Ahnung, Geld auf der Seite hat für Notfälle und alles in Aktien investiert und dann, wenn ein Notfall ist, dann hat er kein Geld, weil alles in Aktien blockiert ist. Und so würde es sich auch verhalten, wenn jemand nur krankhaft an der Resilienz arbeitet, um stärker zu werden, um jeden Preis, der wahrscheinlich, wenn etwas passieren würde, wäre von der Fähigkeit und von der Funktionsfähigkeit der Energiefelder resilient, aber die Energiereserven wären aufgebraucht, ich werde ermüdet und dadurch würde die Resilienz nicht funktionieren, weil sie nicht mit der eigenen Energie versorgt werden könnte.
Das wäre dann eher kontraproduktiv.
Ja, genau. Also eigentlich kommt man am besten durchs Leben, wenn man nichts übertreibt, wenn man kontinuierlich dranbleibt und erkennt, dass es um die Kontinuität geht, dann erreicht man aus meiner Sicht am meisten viel mehr, als wenn man extrem versucht weiterzugehen. Man kann auch extrem an sich arbeiten, um resilienter zu werden, aber das sollte dann vielleicht mal so ein halbes Jahr sein oder mal 2-3 Monate oder dass man sagt, ich habe jetzt die nächsten 3-4 Jahre eine große Herausforderung, ich bin beruflich gefordert, ich bin in der Familie gefordert und ich mache dann noch eine Ausbildung, was ja sehr viele Menschen machen. Und dass man sagt, und ich nehme das auch als Herausforderung an, alles unter einen Hut zu bringen, dadurch stärker zu werden und auch zu lernen, über mich herauszuwachsen.
Ich möchte jetzt gerne noch mal eine Frage stellen, die habe ich schon in der letzten Folge gestellt. Woran erkenne ich, welche Aktivitäten, welche Übungen mich fordern und welche überfordern? Das finde ich nochmal wichtig, das nochmal zu klären.
Ist wirklich so, dass eine Forderung, die überfordert einem so weit, dass man vielleicht Mühe hat, sich aufzuraffen. Das ist eine Forderung. Eine Forderung ist etwas, was unbequem ist, was man überwinden muss, was vielleicht auch Zeit braucht, wo man vielleicht die Motivation nicht hat oder wo man sagt, ich weiß noch gar nicht, wie das geht, wo man sich zuerst etwas aneignen muss, um dann die Überforderung oder die Forderung zu bewältigen. Eine Überforderung ist ganz klar, wenn ich mehr geben muss, als ich kann, wenn ich mehr Energie aufwenden muss, als ich kann, wenn ich mehr Fähigkeiten aufwenden muss, als ich kann und dadurch in einer Überforderung bin und dadurch blockiert werde. Jetzt muss man aber sagen, wenn ich eine Überforderung aufteile in 3 Stufen und diese 3 Stufen abarbeite, dann kann es sein, dass ich die Überforderung bewältigen kann. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich überfordert bin, einen Marathon zu rennen, dann versuche ich ja auch nicht, denn immer, ich sage mal einmal in der Woche, einen Marathon zu rennen und merke dann jedes Mal, dass ich bei 15 Kilometern zusammenbreche. Sondern da mache ich ja auch ein Training, wo ich sage, ich bin mit 42,5 Kilometern überfordert. Okay, dann beginne ich mal mit 1 Kilometer. Hm. Und wenn ich den habe, dann gehe ich rauf auf 2, 3, 5, 8, 12, 20 Kilometer, vielleicht auch 30 Kilometer und dann sage ich, okay, wenn ich die 30 Kilometer gut laufen kann, dann mache ich einen Marathon und dann werde ich ihn auch bestehen. Und so hat es auch mit Herausforderungen, die uns überfordern, wenn wir aus dieser großen Überforderung kleine Schritte machen, dann können uns diese Überforderung so fordern, dass wir die Forderungen bewältigen können, bis wir so stark wachsen, dass die Überforderung auch zu einer Herausforderung wird. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert, sonst bitte ich dich nochmals nachzufragen.
Nein, das war wirklich ein sehr gutes Beispiel, also ein gutes Bild. Also wenn etwas zu viel ist, dann so zu zerstückeln, dass es wieder machbar wird, ertragbar wird.
Genau, und das ist eigentlich wie so der Umgang mit dem Leben. Ich löse alle meine Probleme und wenn sie zu groß sind, mache ich sie kleiner und dann löse ich sie in Stücken, in Etappen und so kommt man eigentlich im Leben sehr weit. Natürlich braucht es Zeit, natürlich wird man nicht immer Erfolg haben, man wird scheitern, man muss wieder von neuem beginnen. Der normale Prozess, wenn man etwas lernen will, wenn man etwas erreichen will und wenn man sich dem stellt, dann sind Überforderung nur eine Frage der Zeit, bis man diese lösen kann, weil man sie aufteilt.
Was mache ich, wenn aber eine sehr große Herausforderung kommt, die mich auch überfordern wird, ich aber nicht die Möglichkeit habe, die einzuteilen? Also die ist da und die muss jetzt sofort überwunden werden. Hast du da vielleicht Tipps, was man machen könnte?
Was man dann sicher machen kann, ist Ressourcen freizulegen. Das heißt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wenn man jetzt eine Schule macht, ich sage mal, die dauert ein Jahr und man geht in die Schule hinein als erwachsene Person, wo noch arbeiten muss und Familie hat und man merkt, oh mein Gott, das kann ich nie lernen, ich brauche da so viel Aufwand. Dass man dann sich zurücknimmt und überlegt, okay, auf was kann ich ein Jahr verzichten? Und dann kann es sein, dass jemand sagt, okay, ich mache 3-mal in der Woche Sport, jetzt mache ich für ein Jahr nur noch 1-mal in der Woche Sport. Ich treffe mich am Samstag immer mit Freunden. Jetzt treffe ich mich mit diesen Freunden nur noch 1-mal im Monat. Ich spreche mit meiner Familie, dass ich jetzt ein Jahr mir für die Familie Zeit nehme, aber weniger, dass man zum Beispiel nur noch jeden zweiten Sonntag einen Familiensonntag macht, weil man jeden zweiten oder jeden ersten Sonntag dann beginnt zu lernen, damit man das bestehen kann. Also es geht darum, wenn man eine große Überforderung hat, dass man Ressourcen freilegt, die man freilegen kann, ohne dass man dabei das Leben zerstört, und dann schaut, ob man mit diesen zusätzlichen Ressourcen die Herausforderung bewältigen kann.
Kann es auch sein, also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es Bereiche gibt, da sind wir resilient, andere Bereiche, da sind wir nicht so resilient. Und wenn wir jetzt eine Herausforderung haben in dem Bereich, wo wir eher schwach sind, können wir dann auch Ressourcen schaffen in den Bereichen, wo wir eigentlich eher stark sind, um diese Stärke für meine Schwäche zu nutzen?
Also grundsätzlich wird die Stärke, die man hat, automatisch für die Schwäche genutzt. Wenn man jetzt eine große Schwäche hat, dann geht es eher darum, dass man versucht, sich Hilfe zu holen, um diese Schwäche schneller überwinden zu können. Ich nehme jetzt nochmals das Lernen. Dann suche ich mir jemand, der mir hilft, wie ich effizienter oder besser lernen kann. Wenn ich einen Verlust erlebe von einem geliebten Menschen, dann versuche ich, Menschen zu finden, die mir helfen können, schneller und besser mit meinem Verlust umzugehen. Wenn ich Skifahren lernen will in einer Woche, dann muss ich mir jemanden suchen, der die Fähigkeit hat, mir in einer Woche Skifahren so beizubringen, dass ich danach selbstständig fahren kann. Also das heißt, wenn wir Herausforderungen haben, müssen wir diese nicht immer alleine lösen. Manchmal macht es auch Sinn, wenn wir überfordert sind und uns die Resilienz fehlt, uns gezielt Hilfe zu holen, um auch wieder die Herausforderung kleiner zu machen, weil wir jemanden haben, der diese Herausforderung bewältigen kann und uns dadurch hilft, schneller ans Ziel zu kommen. Das wäre wie wenn ich einen Berg besteigen will, den ich noch nie bestiegen habe, und ich sage, okay, ich suche mir einen erfahrenen Bergsteiger, der die Route kennt, und gehe mit dem den Berg hoch, dann werde ich schneller und sicherer hochgehen können, als wenn ich allein gehe und alles selber herausfinden muss. Also da macht es Sinn, wenn man sehr stark überfordert ist, sich Hilfe zu holen, nicht für das ganze Leben, sondern wie punktuell, und sagen, ich habe das und das Problem, wer kann mir da helfen, dass ich schneller lernen, schneller wachsen kann.
Das ist ein guter Tipp. Zu schauen, ich habe jetzt dieses Problem, wer hat vielleicht auch so ein Problem und könnte mir helfen?
Genau, und das ist eigentlich das, was ich auch in der Praxis mache. Schauen, dass die Menschen stärker werden und aus dieser Stärke heraus dann Kraft finden, mit mehr Stärke die Probleme und Herausforderungen im Leben zu lösen. Und das hat sich in der Praxis sehr bewährt, vor allem natürlich bei Resilienzproblemen, wo es um Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit geht.
Gibt es Warnzeichen, dass meine Resilienz gerade nachlässt?
Es gibt sicher Zeichen, dass die Resilienz nachlässt. Ob das dann auch Warnzeichen sind, ist sehr schwierig zu sagen. Denn wenn man jetzt das als Warnzeichen beschreibt, gibt es Zeichen, die gleich sind wie Warnzeichen, aber Entwicklungen sind. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich eine strenge Lebenssituation habe und meine Resilienz an den Anschlag kommt, dann kann ich müde werden und überfordert sein. Ich kann jetzt aber müde werden und überfordert sein und kurz danach zusammenbrechen. Ich kann aber auch müde und überfordert sein, es durchhalten und das Problem lösen. Und das ist das, was manchmal schwierig ist, dass man nicht sagen kann, Menschen, die müde sind und Mühe haben, ein Problem zu lösen, dass die in Gefahr sind, zusammenzubrechen, weil das manchmal auch einfach eine Durststrecke ist, die man gehen muss. Und das könnte man wie sagen, jemand, der einen Marathon läuft, der ist bei Kilometer 35 auch nicht mehr frisch und knusprig, sondern ist am Kämpfen, aber ist auf einem guten Weg, wenn er die Kraft einteilt, dass er den Marathon fertig machen kann, und am Ende des Marathons wird er erschöpft und müde sein. Und darum ist es schwierig, so Anzeichen zu finden, weil die Anzeichen oft mehrdeutig sein können. Das Einzige, was man sagen kann, wenn man über einen längeren Zeitraum müde ist, überfordert ist und Stress hat, dann ist es sicher ein Zeichen, dass die Resilienz beginnt abzubauen. Und das würde ich eher so sagen, dass man für sich selber wie versucht herauszufinden, wird meine Resilienz stärker oder wird sie schwächer?
Ja.
Und wenn sie stärker wird, dann muss ich mich auch darum kümmern, dass dies bleibt. Und wenn sie schwächer wird, muss ich mich darum kümmern, dass sie aufhört, schwächer zu werden und wieder stärker wird. Denn ein Energiefeld oder das Leben bricht nicht von heute auf morgen zusammen, sondern es wird schwächer und irgendwann ist die Schwäche so schwach, dass es zusammenbricht. Und darum ist eigentlich immer die Frage, die man sich stellen muss oder soll, wo ich empfehle, bin ich auf dem Weg, stärker zu werden oder bin ich auf dem Weg, schwächer zu werden? Und ich glaube, diese Frage können die meisten Menschen für sich beantworten. Und wenn man auf dem Weg ist, schwächer zu werden, dann sollte man dringend etwas unternehmen, dass man wieder stärker wird.
Also eine Durststrecke ist okay, aber irgendwann, wenn man auf dem Weg zur Entwicklung ist, sollte man sich auch wieder stärker fühlen.
Genau, das kann sein, dass man temporär auch merkt, jetzt werde ich schwächer. Das ist schwierig, das ist in einer schwierigen Situation auch normal. Aber wenn dann das Schwächerwerden nicht aufhört, wenn es zu einem Zustand wird, dann muss man sich wirklich Hilfe holen oder selber einen neuen Weg beschreiten, dass man das überwinden kann, dass man wieder daran wächst und wieder stärker wird.
Wie unterscheidet man Resilienzmangel von zum Beispiel Depression oder Burnout? Oder ist Resilienzmangel ein Nebenprodukt von Depression oder Burnout?
Also grundsätzlich kann auch ein Mensch, der sehr resilient ist, der eine große Resilienz aufweist, der kann auch Depressionen bekommen. Der kann aber auch einen Burnout bekommen. Der bekommt dann einfach Depressionen und Burnout in dem Bereich, wo die Resilienz nicht so stark ist. Mhm. Ich glaube, bei Burnout und bei Depressionen geht es vor allem um Überforderungen, die durch Verhalten entstehen können. Das ist bei Depressionen oft so, dass wenn man mit Veränderungen überfordert ist, wenn man die Kraft nicht mehr hat zu verändern, das hat nicht immer mit Resilienz zu tun. Bei Burnout ist es mehr so aus meiner Erfahrung, wenn man die Energie nicht einteilen kann, wenn man zu viel Energie braucht. Das heißt, ich kann sehr resilient sein, aber wenn ich immer zu viel Energie brauche, über meine Grenzen gehe, dann kann ich auch in einen Burnout hineingehen. Das ist jetzt so oberflächlich diese zwei Symptome betrachtet. Und darum kann man sehr resilient und sehr belastbar sein und trotzdem kann man in Depressionen und in einen Burnout hineinfallen. Davor ist man nicht geschützt durch Resilienz. Resilienz hilft einem einfach, dass es tendenziell weniger passiert. Aber es kann trotzdem passieren.
Kann man Resilienz so ein bisschen wie so ein Trampolin des Energiefeldes visualisieren? Dass wenn etwas kommt, dass es dann nicht komplett abspringt, aber abgefedert wird?
Genau, ich würde das Bild vom Trampolin, was ich sehr gut finde, nehmen und als Feder umwandeln. Das Resilienz ist wie eine Feder, wenn Druck reingeht, dann federt dieser Druck zurück. Und ein Energiefeld, das funktioniert, das federt ab. Das kennt man übrigens auch im Volksmund, diese Aussage. Der hat den Stress abgefedert, abgemindert, der hat ihn gebremst und dann eigentlich wie wieder zurückgegeben, den Stress wieder wie eine Feder von sich wieder weggeschoben. Weil wenn die Feder ja zusammengedrückt wird, dann hat sie das Bedürfnis, sich wieder rauszudrücken und nachdem sie abgefedert hat. Und das ist etwas, was ein Energiefeld sehr gut kann, was die Resilienz sehr gut beschreibt.
Dann ist Resilienz auch wirklich eher diese Feder, die darauf reagiert und nicht eine Mauer, wo dieser Druck einmal zersplittert wird.
Genau.
Also es nimmt es schon auf und verarbeitet diese Herausforderung.
Genau, weil Resilienz ist ein dynamischer Prozess. Es ist ein interaktiver Prozess, wo das Energiefeld reagiert und nicht einfach wie eine Mauer zumauert und sich abschirmt, sondern Resilienz ist eigentlich aktiver Umgang mit der Situation, bis man sie beherrscht und dann daraus überwinden kann. Und darum federt Resilienz ab. Resilienz reagiert, ist die Reaktionsfähigkeit auf schwierige Situationen, wo vielleicht andere nicht mehr reagieren können.
Schönes Bild, ja. Und wenn dieser Druck zu groß ist, dann kann diese Feder kaputt gehen und dann bleibt diese Herausforderung stecken.
Genau, man kann sagen, wenn der Druck so groß wird, dann kann er zu groß ist für die Feder, dann kann die Feder zerspringen oder die Feder federt nachher nicht mehr. Und wenn der Druck nicht zu groß ist, dann kann die Federung ihre Arbeit machen und federt dann das Problem ab und kann dann das Ganze überwinden.
Und ist wahrscheinlich noch stärker und kann noch größere Herausforderungen abfedern.
Genau, oder man könnte auch sagen, jemand, der resilient ist, der hat viel mehr Federn als jemand, der keine Resilienz aufweist.
Ja. Rico, manchmal, wenn man einen Schicksalsschlag hat, da fallen mir so zwei typische Verhalten ein. Also einmal die Schockstarre, man weiß gar nicht, was man machen soll, man ist schockiert. Und dann dieser Überlebensmodus, wo man reagiert, Adrenalin hat. Ist das eine ein Zeichen für eine starke Resilienz und das andere für eine schwache? Oder ist es einfach ein persönlicher Mechanismus, um diese Herausforderung zu überwinden?
Nein, ob man jetzt Resilienz aufweist oder nicht, in gewissen Situationen sind alle geschockt und alle gelähmt und haben Mühe, aus der Situation herauszukommen. Der Unterschied von einem Menschen, der eine Resilienz aufweist, ist, dass er in einem Bruchteil der Zeit das überwinden kann, als jemand, der keine Resilienz aufweist. Ich mache einen Autounfall zum Beispiel. Jemand, der, was einen Autounfall anbelangt, eine große Resilienz hat, der wird nach dem Unfall aufstehen, aus dem Auto ausstehen und das wird für ihn kein Problem sein. Jemand, der eine kleine Resilienz hat, der wird noch tagelang vom Unfall träumen und braucht dann vielleicht Monate, bis er den Unfall verarbeitet hat. Also Resilienz ist die Fähigkeit, schneller und besser auf eine Situation reagieren zu können, um sie zu entschärfen, um sie abzufedern, um nochmal das Beispiel der Feder zu nehmen.
Dann ist die Resilienz, zeigt sich dann wahrscheinlich mit der Zeit eher und weniger, wie ich in dem Moment reagiert habe, als ich diese Erfahrung erlebt habe, wie die Schockstarre.
Es zeigt sich sicher mit der Zeit, aber es zeigt sich wirklich auch in der Schockstarre drin, dass dann jemand vielleicht nur eine Minute in der Schockstarre ist oder 5 Minuten oder eine Stunde und danach schnell herausfindet. Und jemand, der keine Resilienz aufweist, der bleibt dann in der Schockstarre vielleicht Monate drin gefangen. Also mit der Resilienz verhindert man nicht, dass man in Zustände kommt wie Schock, wie Überforderung, sondern man verhindert, dass man lange drin bleibt. Und jetzt könnte man sogar sagen, in einer Extremsituation, wenn jemand genügend Resilienz hat, dann hat er auch einen Schock. Aber dieser Schock dauert dann 1 Sekunde oder 5 Sekunden und ist dann nicht mehr als Schock wahrnehmbar. Das ist so der Unterschied, wenn jemand resilient ist.
Rico, wir neigen uns dem Ende der Folge. Ich würde dennoch noch mal kurz auf die Anfangsfrage zurückgehen. Also auch wenn du jetzt kein Fan bist von konkreten Tipps, können wir vielleicht trotzdem noch mal zum Schluss für Leute, die sich gerade vielleicht mit der Resilienz am Boden fühlen oder sich verloren fühlen, Tipps geben, wie man langsam anfangen kann. Was sind Übungen oder Hilfe, was kann man machen, damit ich jetzt von Resilienz gleich 0 auf zumindest 2,5 komme, um dann am nächsten Tag auf 5 zu kommen und langsam wieder diese Resilienz zu trainieren?
Also dann würde ich aufschreiben, alle Punkte, die einen belasten. Dann hat man vielleicht 5, 10, 15, 20, 30 Punkte und dann würde ich diese sortieren, welcher Punkt stresst am meisten und welcher am wenigsten. Und dann würde ich den Punkt, der am wenigsten ist, versuchen zu überwinden, alleine oder mit Hilfe, dann den nächsten Punkt, den nächsten, und so würde ich versuchen, die Liste abzuarbeiten. Vielleicht habe ich 6 Monate dafür, vielleicht 48 Monate, aber das würde ich jedem empfehlen, der eine stärkere Resilienz bekommen möchte, dass man aufschreibt, wo bin ich schwach und wo bin ich aber so schwach, dass es mich nicht extrem stresst oder wo ich das Gefühl habe, ich kann es überwinden, dass man eher dann diese Punkte annimmt, dass man die tiefen Ziele nimmt, die einfachen Ziele und sich dann so hocharbeitet.
Immer dabei achten, dass man sich nicht überfordert, sondern nachspüren, war das jetzt gut, war ich jetzt bereit, das kann man dann wahrscheinlich noch ein bisschen nachfühlen, nachdem man etwas abgehakt hat.
Genau, aber auch sich nicht zu überfordern heißt aber nicht, sich nicht zu fordern. Sich zu fordern kann auch anstrengend sein, das kann auch ermüden und das ist dann wie auch in Ordnung. Überforderung ist nur, wenn man massivst über die eigene Grenze hinausgeht.
Schön, danke. Vielen Dank für die vielen Impulse, Rico. Was ich heute besonders mitnehme, ist, dass der Aufbau von Resilienz wie das Training eines Muskels ist. Man beginnt mit kleinen Gewichten und steigert sich Schritt für Schritt. Und in der nächsten Folge möchte ich genau hier ansetzen und mit dir darüber sprechen, wie Resilienz bereits bei Kindern gefördert werden kann. Also Widerstandskraft entwickelt sich ja mit der Zeit und mit den wachsenden Herausforderungen. Und gerade im Kindesalter könnte hier ja ein wertvoller Grundstein gelegt werden. Wir sprechen also über Kinder und Resilienz. Wie wichtig es ist, schon früh Resilienz aufzubauen. Wie fordert man ein Kind, ohne es zu überfordern? Und ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.
Danke, Tiziana. Das war aus meiner Sicht eine tolle und eine spannende Folge. Und ich freue mich schon auf das nächste Thema bei der Resilienz von Kindern. Da gibt es sehr viele spannende Bereiche, wo man achten kann, wo auch sehr einfach ist, wo bei Kindern dann eine große Wirkung hat. Das ist ein wertvolles Thema, was viele betrifft, egal ob man jetzt Eltern ist, Pädagogen oder mit Kindern zu tun hat und Kinder begleitet. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es um Resilienz mit Kindern geht. Ich wünsche dir bis dann eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.